Herzlich willkommen zur ersten Live-Aufnahme von DataCons, dem besten und coolsten und allgemein...
Dem allgemeinsten.
Ich habe so Hilfesuchen zu dir geguckt.
Star Wars Podcast.
Nee, ich bin überhaupt nicht aufgeregt.
Auf der Erde.
Ja, wir sind in Mönchengladbach gerade, in der Star Wars of the Galaxy Ausstellung, die uns freundlicherweise die Räume hier zur Verfügung gestellt haben. Wir haben hier eine gewaltige Masse an Fans, die sich hierher bewegt hat. Es sind mehr, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja gehofft, so, oh, vielleicht 30 Leute, das reicht dann wahrscheinlich. Ja.
Achutas Limos, seid ihr geil drauf?
Ja!
Danke.
Jetzt glauben uns die Leute auch, dass jemand ist, was?
Die sehen ja nur die Kameras hier, die uns drei filmen und ansonsten ist niemand da. Also das sind keine Einspieler. Es gibt tatsächlich Leute, die sich uns live angucken wollen. Abgefahren. Und die sich bis nach Mönchengladbach auf den Weg machen. Ich habe gehört, es sind Leute dabei, die teilweise 4-5 Stunden und auch länger unterwegs waren. Wer war länger als 4 Stunden unterwegs? Ach du Scheiße. Wer war länger als 5 Stunden unterwegs? Länger als 6? Ja, ja, Verspätung zählt dazu. 6? 7? 8? Es sind immer noch Hände oben. 9?
Kurze Frage, wer von euch hat vor dem Star Wars of the Galaxy übernachtet? So drei Junkies.
Also ich glaube, wir könnten die Zahlen noch weiterführen, aber ich glaube, es kommen an, die Leute haben einen weiten Weg hinter sich, um uns zu sehen.
Abgefahren.
Richtig, richtig cool. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ein ganz besonderer Dank, der kann leider nicht heute hier sein, gilt unserem Mitglied, Hugh Jazz McGostitties.
Ich wollte eigentlich Jazz McGostitties.
Ja, du okay. Hast es besser.
Du machst dich da so drüber lustig, das ist ein seriöser Name. Und ich finde, dem gebührt Respekt.
Ich wollte eigentlich, dass wir heute mal eine anständige Aufnahme machen. Es geht nicht nur, weil ich Namen vorlesen muss. Der hat tatsächlich die große Quest, die wir in die Community gegeben haben und die Ausmaße angenommen hat, die unbegreiflich waren. Also Leute haben sich Tinder-Profile in Chile erstellt und versucht, über Kontakte, die sie dann da knüpfen, alles zu ja, nur um ins Gespräch zu kommen, dass jemand uns Cerveza Cristal schickt. Es ist gestört. Am Ende war die chilenische Botschaft involviert.
Das ist kein Witz, Leute. Ernsthaft.
Und, gib mal weiter.
Oh. Cerveza Cristal! Er hat's hingekriegt, der verrückte Bastard hat's wirklich hingekriegt. Es wird nicht exportiert, das Zeug.
Keine Chance. Wirklich.
Also, ja, kriegst es nicht. Und jetzt haben wir es auf dem Tisch. Also, mega Respekt. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Hat sich extra bei mir im Dorf in der Schweiz blicken lassen. Wir haben schnell was zu Mittag gegessen, haben ein bisschen geplaudert und dann hat er mir das Gold überliefert. Und ich habe es dann hier in die EU reingeschmuggelt. Also es hat einen weiten Weg hinter sich. Absolut großartig.
Und ich habe versprochen, dass ich die Geschichte erzähle. Also, tatsächlich involviert dieses Cerveza Cristal eine Flugreise nach Chile. Die Schwester von ihm hatte eine Reise gemacht, eine Weltreise mehr oder weniger, auch nach drüben und ist dann zufällig in Chile gewesen und hat versucht, dieses Bier zu kriegen. Und es war nicht mal in Chile einfach an dieses Bier zu kommen. Letztendlich stammt dieses Bier einer chilenischen Tankstelle. Und der Tankwirt hat gefragt, wollt ihr die Plörre wirklich saufen? Das ist wahrscheinlich das schlechteste Bier der Welt.
Mit dem besten Marketing und es ist kein Pfandzeichen drauf. Ich fühle mich wie ein Rebell.
Richtig abgefahren. Also wir haben es geschafft. Wir haben Cerveza Cristal in die EU importiert. Richtig abgefahren.
Ich stelle mir den Typen wirklich vor, wie die Leute einfach fragen. De verdad quieres beber esta orina? Wollen die Pisse trinken? Herzhaft?
Richtig abgefahren.
Super.
Also ich werde ihm wirklich liebend gerne hier jetzt live gedankt. Er hat aber wenigstens den Weg noch auf sich genommen, das Bier persönlich zum ihm zu bringen in die Schweiz. Richtig cool.
Mega
vielen, Aktion. Vielen Dank. Mega Aktion. Mega Aktion auch von unserem Community-Mitglied Chris, der diesen abgefahrenen Würfel da gebaut hat und auch so viele Dinge mehr, wie zum Beispiel Salacious B. Crump da hinten.
Nee,
Wir haben so unfassbar kreative Leute in der Community, Leute, die so viel Engagement und Herzblut mitbringen, uns zu unterstützen. Das gibt es wirklich nicht häufig, glaube ich. Also ich bin wirklich begeistert. Vielen Dank, dass Sie alle da
sind. Einzigartig, Leute. Ernsthaft. Applaudiert euch selber.
Ohne euch würde ich das schon lange nicht mehr machen, muss ich wirklich sagen. Gut. Ja, dann, das war doch eine schöne Folge.
Da hat sich der ganze Stress mit der Technik auch gelohnt. Ihr seht hier, wir haben hier zwei Mikrofone. Lives ist ausgestiegen, deshalb haben wir drei. Ja. Wir brauchen Fail-Safes. Also bitte wundert euch nicht, wenn ich hier die ganze Zeit... Also, lieber Live, wenn du was sagen möchtest, ja, dann schaust du mit ganz großen Augen zu mir und hebst das Patschehändchen. Genau, super. Ja.
Aber der sagt doch sowieso nie was in den Folgen. Von daher.
Muss den auch immer so schnippen.
Ja, es hat dennoch alles relativ gut geklappt. Insofern würde ich sagen, starten wir los. So, wo sind jetzt meine Notizen?
Star Wars!
Also deine Kerze bist du aufgeschmissen, ja.
Ja, ich habe mich vorbereitet. Der Typ hat auf dem Hinweg hier sein Thema recherchiert. Wahnsinn.
Ja, wir leben im Informationszeitalter. Da kannst du schön auf dem Rücksitz, kannst du dann...
Die Hälfte der Vater hat auch noch gepennt.
Ja.
Ja, gut. Okay, wir haben uns überlegt, wir machen mal sowas wie Datacons Shorts. Und es gibt heute auch eine Premiere. Das erste Mal, dass der liebe Irm ein Lore-Segment führt. Richtig. Hat er noch nie gemacht.
Für diesen Podcast.
Ja. Genau. Gut. Legen wir los, würde ich sagen. Ich habe mir was rausgesucht an Themen, was für mich eine gewisse Bedeutung hat. Ich glaube, jeder von euch hat eine Lieblingsspezies im Star Wars-Universum. Irgendwas, wo er das Design cool findet, wo ein cooler Charakter dabei ist oder was er einfach irgendwie, ne, wo er sich irgendwie verbunden fühlt, wo er was interessant findet. Und für mich war das als kleiner Stöpsel, als die Prequels rauskamen und ich Episode 1 geguckt habe, Jedi Meister Plo Koon. Geht's da noch jemandem hier so? Plo Koon? Ja? Keldor? Ja, gehen ein paar Hände hoch, habe ich mir gedacht. Das ist ein abgefahrenes Alien-Design gewesen. Der Typ taucht da auf, ohne jede Erklärung im Jedi-Rat, hat irgendeinen Blumenkohl auf dem Kopf und komische Fühler hier runterhängen und eine Atemmaske und eine komische Brille. Und man fragt sich, was geht eigentlich mit dem Kerl? Ja, was ist da los? Und man erfährt nichts. Zum Glück gibt es ein Expanded Universe, das das relativ schnell behoben hat. Wir reden heute über die Keldor. Die Keldor sind eine Alien-Spezies vom Planeten Dorin. Dorin ist ein interessanter Planet, der eine einzigartige Atmosphärenzusammensetzung hat. Auf diesem Planeten gibt es keinen Stickstoff und kein CO2. Das ist relativ ungewöhnlich. Der Sauerstoffgehalt auf diesem Planeten ist unfassbar gering. Und all diese drei Substanzen, die im Prinzip unsere Atemluft ausmachen, sind für Keldor toxisch. Stattdessen atmen die Helium.
Ey, stell dir vor, du bist irgendwie der Sonderling in dieser Galaxie. Stell dir vor, wir sind die Sonderlinge. Ja? Und da draußen gibt es irgendwie so eine Kollaboration von Zivilisationen und Kulturen, die irgendwie miteinander kooperieren und sich die Schädel einhauen. Und die alle atmen, was weiß ich, ja, Kohlenmonoxid. Und wir sind die Freaks, die so Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch, weißt du? Also, da kommst du dir doof vor. Und dann hätten wir auch die ganze Zeit so einen Apparat vor der Nase, oder?
Richtig, ja. Der Apparat, den die vor der Nase haben, die haben keine Nase, die haben nur einen komischen, sehr merkwürdig aussehenden Mund.
Aber wieder so wertend, der Kryos mit den Aliens.
Ja, wenn mich manchmal. Ich habe jetzt kein Bild dazu, aber vielleicht holen wir das mal nach, dann wüsstest du genau, warum ich das sage. Und du hättest sowieso nur schweinische Witze, wenn du das siehst.
Oh, okay.
Also, Keldor atmen, wie gesagt, Helium. Und außerhalb ihrer eigenen Atmosphäre würde man die auch gar nicht verstehen, weil deren Stimme so leise ist. Na, die brauchen das
wahrscheinlich so hoch wie dem Helium.
Wer weiß. Das war ein sehr wertvoller Beitrag. Die Maske, die tragen, verstärkt die Stimme auch, weswegen Plo Koon, wenn er spricht, auch so ein bisschen roboterhaft klingt. Na, die Stimme hat ja ganz viel Bass, ganz viel Druck noch hinter. Die Augenmasken, die tragen, haben die tatsächlich, damit ihre Augenflüssigkeit nicht sofort in einer sauerstoffreichen Atmosphäre verdunstet und die direkt erblinden.
Kannst du da dran zoomen an das Moped?
Ah ja.
Wunder der Technik.
Ja, wir wollen die Pixel sehen, Krios. Sehr gut. Ja.
Wunder der Technik. Ja, Dorin ist nicht nur ein Planet mit einer sehr merkwürdigen Atmosphärenzusammensetzung. Dorin ist auch noch ein Planet, der zwischen zwei schwarzen Löchern liegt.
Yes, es. Was ist das für eine Nachbarschaft, Mann?
Ja, gar keine.
Und die sind raumfahrend, willst du mir erzählen, oder?
Ja, also ich glaube, dass die entdeckt wurden. Ja. Die sind nicht wirklich raumfahrend.
Aber von jemandem, der sich übel verfranst hat, ey, jetzt mal ernsthaft.
Stell dir vor, du hast so die Situation, oh, wir wollen den Mond erreichen, wir fliegen jetzt zum Mond und dann fliegst du ins Universum und alles ist Terror. Da würde ich auch auf dem Planeten bleiben. Nur der Planet ist auch sehr ungemütlich, das ist das kleine Problem dabei.
Ah, du kommst aus der ruhigen Vorstadt und du brauchst irgendein wichtiges Ersatzteil und dann kommst du in das fiese Viertel. Ja, und kaum kommst du vom Warenhaus zurück, hat dein Auto keine Räder mehr.
So würde ich es mal sagen, und zwar, weil die schwarzen Löcher die einfach wegsnatchen.
Oh Mann.
Dorin ist, wie ich eben schon gesagt habe, auch kein besonders netter Ort. Es ist ein dunkler, staubiger, kalter Planet, auf dem nur sehr wenig bis, ich glaube sogar gar keine Vegetation besteht. Und es gibt dauernd Stürme. Und diese Stürme sind richtig, richtig heftig und quasi unvorhersehbar von Technik. Also selbst moderne Wettertechnologie, die die Republik später eingeführt hat, versagte regelmäßig.
Also es waren nicht nur die domestischen, die heimischen Meteorologen, auch die Fremdeingeführten haben gesagt, euer Wetter ist einfach das Humbug.
Ja, irgendwann kam die Republik und hat ganz viel Fortschritt gebracht und dann haben die sich da umgeguckt und festgestellt, ja, nee, also zwei schwarze Löcher hier, das ist halt, ich weiß nicht.
Ich glaube, die haben den Wink nicht bekommen, dass das Universum die einfach nicht haben will. Ey, wenn zwei schwarze Löcher gesetzt, euer Planet ist kacke, was wollt ihr? Weg!
Ja, wertvolle Waren und Güter haben die auch nicht. Also Dorin ist für die Galaxis eigentlich vollkommen irrelevant.
Ich mag Lives Hypothese. Es sind sicher so richtig bombastische Sturköpfe. Jetzt existiere ich noch härter. Lassen sich gar nichts sagen. Ey.
Die lassen sich tatsächlich gar nichts sagen. Die Kel'Dor haben aufgrund dieser Klimabedingungen, die die auf ihrem Planeten haben, die Notwendigkeit gehabt, irgendwie muss man das Wetter vorhersehen können. Wie könnte man im Star Wars-Universum irgendwas vorhersehen?
Macht.
Die Macht. Viele Kel'Dor sind tatsächlich machtsensitiv und in deren Kultur, die sehr fortschrittlich ist, sehr weit entwickelt, schon als die Republik kam, die haben halt nicht wirklich Raumfahrt betrieben, weil es gab für die nichts zu entdecken. Es ist schon unglaublich schwer, nach Dorin überhaupt hinzukommen, selbst wenn du die ganze Technologie dahinter schon begreifst. Kannst du mal nicht ablenken?
Ich passe auf.
Ja, ja. Wie in der Schule früher. Bei den Kel'Dor gibt es eine Sekte, einen Orden, die, wie habe ich sie nochmal genannt?
Du hast sie benannt.
Die habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Ja, ja, ist ja gut.
Die tun sich Abgründe auf.
Ich habe das eben gesagt, weil es gar nicht so leicht war, das zu übersetzen. Es sind nämlich die Barando Sages. Und das Wort Sage, vielleicht kannst du mir helfen. Ist sowas wie Weisheit?
Ein Weiser.
Ein Weiser.
Ja, ein Sage ist eine weise Person. Und das kann entweder im wissenschaftlichen oder im spirituellen, kulturellen Rahmen kann das Bedeutung haben. Vielleicht auch beides. Aber ein Sage ist definitiv ein Gelernter.
Ein Gelernter. Mhm. Also die Weisen von Barando ist ein Machtkult, der auf Dorin so Dinge gemacht hat wie die Wettervorhersagen.
Stell dir vor, du bist machtsensitiv und dann bist du die Wettermaus vom Zwoten, weißt du?
Genau. Meine Damen und Herren, jetzt das Wetter.
Da kommen die Typen in ihren Priesterroben und prophezeien, dass es morgen Sturm gibt und man lieber zu Hause bleibt.
Werfen erstmal ein paar Knochen durch die Luft, ja, und hauen auf die Trommel. Regen. Dankeschön. Zurück zum, keine Ahnung, Sport. Das läuft, Mann.
Ja. Aber reden wir noch ein bisschen über die Kel'Dor selber. Wir sehen ja hier, beziehungsweise ihr seht hier hinten einen Kel'Dor in traditioneller Kleidung. Das ist ein Martial Artist, der auch zu den Barando-Mönchen gehört.
Und hier siehst du mal wieder so einen Star Wars-typischen ostasiatischen Kultureinfluss,
eindeutig,
was das Kostümdesign angeht. Und ich meine, als wären Jedi nicht schon Shaolin genug, der Typ ist es auf jeden Fall. Also sehr, sehr steil. Sieht echt...
Absolut, ja. Er hat hier auf dem Bild eine Maske an, Und wie gesagt, diese ikonischen Brillengläser, die direkt über den Augen sitzen. Ich habe vorhin gesagt, die haben so einen Blumenkohl auf dem Kopf. Ihr seht das vielleicht, die haben da ist eine Menge los auf dem Kopf.
Ja.
Das sind extrasensorische Organe, die tatsächlich auch schon ein gewisses Maß an Präkognition zulassen. Also selbst wenn ein Keldor nicht machtsensitiv ist, haben die einen sechsten Sinn für alles Mögliche, vor allen Dingen für Wetter.
Spinnensinne?
Quasi, ja. Das haben die einfach entwickelt über die Zeit, um auf diesem Planeten, der ein richtig unwirtliches Klima hat, überhaupt überleben zu können. Außerdem haben die keine Zähne. Das ist auch merkwürdig. Wie gesagt, bin jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich kein Bild habe, wie die ohne ihre Maske aussehen. Die haben quasi nur so einen Schlund hier, in dem so zwei Kauleisten sind. Ja. Sehr merkwürdig.
Wovon ernähren die sich kulturhistorisch? Lecken die irgendwie wie die Rentiere das Moos vom Stein? Oder? Weil wenn ich mir das Wetter und das Klima da anschaue, da geht ja bestimmt nicht viel.
Vegetation gibt es da nicht viel. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Fleischfresser sind.
Mit so einem Schlund einfach?
Kannst du halt das Fleisch so von den Knochen lutschen?
Boah, ich muss gerade an die erste Staffel von ATX denken, mit diesem der Blutegel-Typ,
ja,
oder?
Das ist, glaube ich, ein Plattwurm oder ein Spulwurm oder sowas, der da am Schluss irgendwie im Dixi-Klo da weggespült wird.
Du musst näher reinreden.
Ekelig. Ekelig.
Ja, also ist schon ganz gut, glaube ich, dass die eine Maske tragen.
Jetzt bin ich wieder wertend, aber ich kann nicht anders.
Ja, die haben noch eine Besonderheit. Die haben unter sich die Fähigkeit zur Telepathie. Nicht im Sinne von, ich kann komplexe Gedanken austauschen, aber wahrscheinlich sowas wie Gefühle, Stimmung. Die sind also gegenüber anderen Keldor ultra empathisch.
Das heißt, die müssen nicht auf einem Konzert ein Feuerzeug in die Höhe halten, um zu zeigen, dass es jetzt irgendwie stimmungsmäßig losgeht. Die haben das einfach.
Die Vibes kommen einfach rüber.
Oh, chillig, Mann.
Ja. Das ist geil, ja. Keldor haben außerdem eine unglaublich robuste, ledrige Haut, die dem Wetter und teilweise tatsächlich sogar dem Vakuum standhalten kann. Ein Keldor kann auch ohne seine Maske eine kurze Zeit im Vakuum überleben.
Aber dem fliegen doch die Trommelfelle auseinander.
Siehst du da Trommelfell? Der hat noch nicht mal Ohren.
Abgefahren! Die sind ja total robust gebaut. Ja, ergibt Sinn.
Ja. Körperöffnung? Ja, Fehlanzeige. Also zumindest keine, die groß exponiert sind. Also Keldor können tatsächlich ein paar Minuten, sind glaube ich in der Lore beschrieben, im Vakuum existieren.
Das heißt so, wenn der seinen Schnaufapparat installiert hat, ist der dicht?
Ja. Der ist dicht.
Abgefahren.
Das ist richtig. Keldor in ihrer ganzen Kultur sind ziemlich altruistisch. Also jeder denkt an den anderen. Niemand denkt erstmal in erster Linie direkt an sich selber. Die sind extrem fürsorglich und gerecht. Die haben allerdings auch ein sehr simples Verständnis von dem Begriff Gerechtigkeit. Für die ist es vollkommen in Ordnung, wenn jemand nicht altruistisch handelt, beispielsweise weil er am Verhungern ist, Brot klaut, ja, dann wird er halt umgebracht. Also klar, der hat das Gesetz gebrochen. Ja, es geht so nicht. Also da sind sie sehr rigide.
Das ergibt Sinn. Die sind ja als Gemeinschaft auf so einem unwirtlichen Planeten absolut von bedingungsloser Kooperation abhängig, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und dementsprechend, das erinnert so ein bisschen an, jetzt mache ich meinen obligatorischen 40k-Schlenker, an den Planeten Inuit, wo Rogel Dawn herkommt. Da sind die Leute auch unheimlich hart drauf und absolut gemeinschaftsorientiert. Und wenn da einer querschlägt, dann ist das wieder dem Überlebensinteresse der Gruppe und dann wird er entweder von der Natur oder der Gemeinschaft schnell aussortiert, ja.
Und das ist bei den Keldor auch. Also man denkt immer, oh, die sind ja so nett und die sind zuvorkommend und die gehen immer für andere, die würden ihr letztes Hemd teilen, ja. Aber wehe, du nimmst dir ungefragten Kaugummi. Wirst du einfach direkt gewünscht.
Die sind alle so nett, ja, weil sie sonst exekutiert werden. Das ist der geile Altruismus. Ihr teilt voll viel. Ja, wir leben auch in einer fucking Dystopie, in der niemand Persönlichkeitsrechte hat. Okay.
Ja. Dann lass uns noch ein bisschen über die Weisen von Barrandoh reden. Das ist ja eigentlich das Interessanteste bei denen. Wir sehen ja hier auch ein...
Die Wetterfrösche.
Genau, die Wetterfrösche. als man festgestellt hat, dass die das können und die Orakel, die die hatten, immer zuverlässiger wurden, Und dann auch noch Barandom-Mönche, die Fähigkeit entwickelt haben, Einblicke in die Zukunft zu kriegen, wurden die sehr schnell politisch auch sehr mächtig, weil die auch Kriege und Konflikte hervorsehen konnten. Und die haben dann gesagt, ja, pass auf, ich weiß genau, wie der Krieg ausgehen wird, lass es lieber gleich bleiben. Und das hat erstaunlich oft funktioniert. Ja? Ich meine, das weiß ich bei vielen Kriegen, die in der Welt passieren, auch, dass das nicht gut ausgeht und dass da am Ende keiner gewinnt. Aber bei uns funktioniert das nicht. Bei denen sagen, ich habe ein ganz klares Bild davon, was passiert und ne, du wirst gestürzt und du hast dann, ne, das ist einfach Kacke. Lass es gleich bleiben.
Es fängt auch keiner einen Krieg an mit der Einstellung, ja, und wenn ich halt verliere, dann schwamm drüber.
Das ist richtig.
Also, ja. Weißt du, ich weiß nicht, was die Ausgangs- oder Fluchtstrategie von Hitler gewesen wäre. Ich meine, wir wissen ja, dass... ne? Wie hast du das mal so schön gesagt? Der Typ, der Hitler gekillt hat, ist mein Held.
Aber ist auch der Typ, der Hitler umgebracht hat, ist auch der...
der den ganzen Mist angefangen
hat. Der Typ umgebracht hat, der Hitler umgebracht hat.
Oh shit! Das hört ja gar nicht auf! Oh. Okay, das war das Derailment, das haben wir jetzt auch hinter uns gebracht.
Es ging nicht ohne Hitler, oder?
Nein!
Was ist da eigentlich los?
Nein! Wir müssen...
Meine Güte!
...erdhistorische Vergleiche bringen und...
Keldor, denke ich eindeutig
an Hitler. Wettervorhersagende Politiker, Faschismus. Siehst du das nicht, Kyrs?
Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja. Die Weisen von Barandot haben ihre Fähigkeiten in der Macht weiterentwickelt. Also die haben immer mehr meditiert und immer mehr intuitiv von der Macht verstanden. Und dann auch so Dinge beherrscht, irgendwann wie Telekinese, was man ja klassischerweise von den Jedi kennt. Bei den Barandot-Mönchen ging das so weit, dass die auch Stürme erzeugen konnten. Also nicht, dass es auf dem Planeten nicht genug Stürme gab, aber die konnten sich auch mit einem Sturm dann verteidigen.
Ja, sicher, genau. Und seht ihr den Sturm da? Das ist meiner, das war ich. Oh. Und der auch? Nee, der ist vom Harald. Ah, so, sorry.
Genau, ja. Die hatten auch ein ganzes Portfolio an interessanten Machtfähigkeiten. Eine davon kann man am besten übersetzen mit Braindead. Jetzt fragst du dich natürlich, was ist das für eine Machtfähigkeit? Die konnten die elektromagnetischen Wellen, die vom Gehirn ausgehen, unterdrücken. Warum sollte man das wollen? Damit man nicht von Live-Scannern erfasst werden kann.
Moment, also die sind nicht scannbar, aber die sind noch da? Mhm. Okay, weil ich habe gerade gedacht, Braindead. Das heißt, jemand zeigt auf dich und schnippst den Finger und dann...
Es lässt sich so übersetzen, weil, wie gesagt, keine Gehirnströmungen mehr wahrnehmbar okay. sind. Die sind natürlich noch da und können noch was machen, aber sie sind auf keinem Scanner mehr erkennbar. Die könnte man in den MRT stecken, da würde nichts mehr passieren. Man würde denken, der ist tot.
Aber der läuft noch.
Der läuft noch, ja.
Das kann ich auch, wenn ich RTL 2 gucke, dann passiert das auch nicht.
Ich habe erst gedacht, das wäre wirklich was, als wenn jemand mit einem Defi so...
Puff, Alter. Das ist so ziemlich das Gegenteil.
Ja, okay. Nee, ich habe das erstmal so in einem ich-knips-dich-aus-Junge-Kontext, habe ja. ich das gesehen.
Aber wo du gerade bei Blitzdings bist, ja. die haben tatsächlich ihre eigene Variation vom Force Lightning, von den Machtblitzen entwickelt.
Ey, das sind so wie so mythische, mongolische Sturmschamanen. Mhm. Ernsthaft?
Ja. Bei denen, man sagt... Also Machtblitze gibt es auch übrigens bei den Jedi. Bei den Jedi bedienen die sich der hellen Seite und die können das besser justieren. Die können auch jemandem nur so ein Zibidi-Zap geben und sagen, du, das war nicht in Ordnung und ich betäub dich jetzt. Also ohne, dass wirklich ein Schaden entsteht, während bei einem Sith nur alles auf 11 gedreht funktioniert.
Das kann ich auch, wenn ich ein paar Mal auf dem Teppich hin und her mit den Socken und dann zu meiner Freundin gehe, dann zäh.
Und da fängt das Spektrum von helle Seite macht Blitzen an und hört auf bei ich bring dich um.
Ah.
Ist eine Technik, die bei den Jedi nicht gerne gesehen ist und sehr, sehr lange auch verboten war. Ich glaube auch, die hat es bisher noch nicht in den neuen Canon reingeschafft. Die Barandom-Mönche haben auch so eine Fähigkeit, die sich offiziell auch der hellen Seite bedient. Plo Koon selber beherrscht diese Technik auch. Bei ihm sind die Machtblitze so orange. Bei den Barandot-Mönchen meistens eher weiß. Genau, das sind so deren Fähigkeiten. Aber die Barandot-Mönche waren früher zentral in der Kultur der Keldor, bis zu einem Punkt, als die Republik kam. Was kam wohl mit der Republik?
Regulierung?
Nee, noch nicht mal.
Andere Jedi.
Die Jedi. Und was machen die Jedi?
Die regulieren das.
Was machen die Jedi mit einer Bevölkerung, die viele machtsensitive Kinder hervorbringt?
Die snatchen die Kids.
Die Jedi haben die ganzen machtsensitiven Kinder geklaut, sodass nur noch die, die so ganz latent noch in der Macht sensibel war, überhaupt für die Barandu-Mönche in Frage kam.
Verdammt.
Deshalb haben die ihre Fähigkeiten und ihre Machtpositionen über die Zeit ganz stark zurückschrauben müssen, bis die irgendwann eine vollkommen bizarre Sekte wurden, wo man in der Gesellschaft gedacht hat, oh, die Freaks von den Barandu da hinten, ja, die klingeln jetzt schon wieder. Ich will nichts von denen hören, die kriegen kein Geld von mir.
Oh. Du warst einmal der spirituelle Kern deiner Kultur und jetzt bist du ein Bettelmönch, der einfach nervt.
Ja, also du spielst gesellschaftlich keine Rolle mehr. Deine Fähigkeiten reichen nicht mehr wirklich für Wetterorakelei, geschweige denn dafür, dass du irgendwelchen politischen Einfluss noch hättest. Ugh. Bist vollkommen in der Versenkung verschwunden.
Nerv. Und das nur wegen des Braindrains, der durch die Jedi geschieht, weil sie alle wegrekrutieren. Das ist so mies, Alter. Hide your kids, hide your wife.
Und für, und für die adligen Familien auf Dorin war es natürlich interessanter, ihr Kind von Dorin weg in den Orden der Jedi zu geben. Das hat viel mehr Prestige gebracht, als zu irgendwelchen Mönchen zu schicken, die ihren gesellschaftlichen Status schon längst verloren haben. Das heißt, der Orden der Barandu ist vergessen worden, mehr oder weniger. Und zwar so weit, dass die selbst dem Imperium entkommen sind, als sie ihre Jedi-Säuberung gestartet haben. Die hat ja auch Machtsekten und Machtkulte im ganzen Universum umfasst. Die Sith haben ja in allem eine Bedrohung gesehen. Aber die Barandu waren so unwichtig geworden, dass die einfach vergessen wurden.
Und die kaputte Republik und der Rest der Jedi so gern geschehen übrigens.
Das hat manchmal schon einen Nutzen, in der Versenkung zu verschwinden.
Wenn du irrelevant wirst.
Ja. Oh. Ja. Gehen wir mal ganz kurz ein bisschen was in der Geschichte durch. Nicht viel. Es gab einen Orden unter den Barandu. Als das Imperium kam, wurde der gegründet. Nicht, dass es notwendig gewesen wäre, weil man hat sie ja sowieso vergessen. Aber die haben sich gedacht, unser ganzes Wissen, das wir gesammelt haben über die Jahrhunderte, selbst wenn wir es nicht mehr so richtig anwenden können, weil wir nicht fühlig genug in der Macht sind, das speichern wir und das geben wir einem Kult, einer Splitterfraktion von uns mit, die wir in eine Höhle schicken und die dürfen diese Höhle in ihrem ganzen Leben nie wieder verlassen.
Das ist deren Vorstellung von einem Archiv?
Ja.
Boah, ein bisschen Asi, oder?
Und
in ein paar hundert Jahren machen wir das Ding auf und was stinkt hier so? Wir hätten vielleicht Luftlöcher übrig lassen sollen.
Oh, das ist nur das gesammelte Wissen unserer Zivilisation. Hallo Werner!
Die Idee fand ich ganz charmant und damit auch niemand auf die Idee kommt, irgendwie nach denen zu suchen, die aus der Gesellschaft verschwunden sind, weil das Imperium hat angefangen, alle Leute zu chippen und IDs zu geben und was weiß ich, haben die Leute, die in diese Splitterfraktion reingegangen ist, mit einer Totenzeremonie verabschiedet und offiziell als tot erklärt.
Clever.
Und als The Hidden Ones, also die Verborgenen, haben die in dieser Höhle, da wurde dann, glaube ich, ein großer Stein vorgeschoben, die durften diese Höhle nie wieder verlassen, die haben sich von ihrem Leben komplett verabschiedet und haben auch selbst keinen Lebenswillen mehr gehabt. Der Gesamtwille, den die noch hatten, war, dieses gesammelte Wissen der Barandu-Mönche zu verwalten und zu beschützen vor dem Imperium.
Ey, das ist eine richtige Achterbahn. Weißt du, zuerst bist du der Shit, ja, dann kommt der Brain Drain und dann bist du halt so, komm, nerv nicht, ja. Ich unterschreibe nichts, ich kaufe nichts, wir brauchen nichts. Mhm. Und dann rettest du einfach wieder den ganzen Laden.
Ja.
Durch diesen Kniff.
Hätte denen immer irgendwann jemand sagen können, dass das Imperium nicht mehr gibt. Aber das hat halt auch keiner gemacht, weil man die vergessen hat.
Ja, es kommt nicht jeder ins CC.
Richtig, ja.
Ja.
Luke Skywalker hat die später mal aufgesucht. Das ist auch eine interessante Geschichte. Machen wir vielleicht mal einen Luke Skywalker Spotlight. Der hat von denen viel gelernt. Während den Klonkriegen gab es auch einen Angriff auf Dorin, den hat Grievous geführt, der konnte von den Republikanern und der Großen Armee der Republik aber auch verhindert werden. Und ungefähr 3600 vor der Schlacht von Yavin gab es mal einen Dars-Sion-Kult auf diesem Planeten von den Barandu-Mönchen. Das sind Leute, die haben halt sich gedacht, oh, dunkle Seite, das Sith-Imperium ist eigentlich auch ganz nice und haben angefangen, den Sith-Lord Dars-Sion zu verehren. Das ist der Typ, der neben Nihilus existiert hat. Ach. Der Typ, der sich nur durch Hass noch zusammengehalten hat.
Ja, Local Man Too Angry to Die. Ja,
der war das,
die Schlagzeile, okay.
Ja. Genau. Aha. Und das war eigentlich im Prinzip auch schon die Geschichte der Barandom-Mönche und der Keldor. Viel mehr gibt es über die leider gar nicht an Lore. Kurzer Canon-Check an der Seite. Die Barandom-Mönche wurden bisher noch nicht erwähnt. Alles andere ist allerdings schon wieder etabliert.
Wow! Das, Digga, das war ernsthaft interessant.
Kommt auch mal vor bei mir.
Ich weiß nicht, wie voll das ist. Oh, ist das nicht schön. Die armen Schweine erfrieren alle. Ich glaube, das ist der Punkt. Weißt du? Es kam direkt ein Haufen Daumen hoch. Und ich so, das ist für ein auditives Medium genau das, was ich brauche.
Ja. Ja, es ist kühl hier. Wir sind in einem Schwimmbad, in einem umgebauten. Und wir haben jetzt zwar so einen kleinen Heizlüfter, der tut sein Bestes.
Der ist tapfer.
Deswegen habe ich meine Füße gerade um, weil ich kriege das total an die Füße gerade die ganze Zeit.
Ja, Kollege, guck mal, ich habe den jetzt mit einem Handgriff, habe ich den zu mir gedacht. Oh mein Gott.
Freude, schön.
Ja, geil. Ey, cooles Segment.
War eine Alien-Spezies, die mir immer sehr wichtig war, weil ich die schon immer cool fand. Ich weiß nicht, wir hatten hier alles noch eine PlayStation 1 zu Hause oder hat sie mal früher eine gespielt? Da haben sogar noch Leute eine, genau. Kennt ihr das Videospiel Jedi Power Battles? Da gehen auch Hände hoch. Ein bizarres Spiel, wirklich. Es war wirklich schräg. Du konntest Episode 1 nachspielen als ein x-beliebiger Jedi und alles, was du gemacht hast, war alle möglichen Leute niederschnetzeln und dich durch die ganze Episode durchkämpfen. Und das hieß Jedi Power Battles. Das ist einfach geil. Und da gab es Plo Koon als Jedi und da habe ich die meisten Berührungspunkte gehabt, weil wir sehen ihn ja wirklich nur in Episode 1 ganz kurz. Das war ein cooles Spiel. Okay.
Was so ein kurzer Auftritt in einem kleinen Kryos alles auslösen kann.
Oh ja.
Ja? Und jetzt in dieser Folge mündet. Super.
6, 7 Jahre alt war ich da, glaube ich so. Ja. Na gut, ich würde jetzt mal weitergeben an den Live und sein Segment.
Ja. Ihr kennt mich ja, ich habe immer den ganz komischen Chip. Diesmal habe ich sogar was ich schon mal angesprochen hatte in einer anderen Folge. Und zwar, ihr erinnert euch, das Bureau of Ships and Services, kurz BOSS.
Das ist so ein Live-Thema, Krios.
Es muss bürokratisch werden. Also.
Das ist die deutscheste Vereinigung neben dem Imperium, was ich gefunden habe in der Lore. Die sind wirklich echt extrem...
Deutsch.
Neben dem Imperium als Ganzes, ja. Weißt du, so voll geil gegenübergestellt. Das Besondere daran erstmal, es ist, gehört nicht zur Republik oder sonst wo, das ist eine Privatorganisation im Endeffekt, auf die alle angewiesen sind.
Warte mal, eine Privatorganisation, ja. Auf die einfach alle angewiesen sind?
Ja. Überleg dir mal, der TÜV ist auch keine Regierungsbehörde.
Das ist der fucking Weltraum-TÜV.
Ja, mitunter auch. Also die sind verantwortlich, dass Schiffe irgendwie Transponder-Codes zugewiesen haben. Die Bezeichnungen von den Schiffen, also wie die heißen, dass es irgendwo registriert ist, wie die bewaffnet sind teilweise. Die kümmern sich auch um die ganzen Navigationsdaten etc. Weil du hast ja in der Galaxis, hatten wir ja schon mit der Hyperraum-Folge gesprochen, du hast ja ganz viel Veränderung. Da ist mal hier eine Supernova, da entsteht das und das und dann wird das ja alles abgedatet, das Kartenmaterial, und das machen die. Das heißt, wenn du in irgendeinen Raumhafen anfährst, wird dein System abgedatet und kriegst neue NAV-Daten und auch so Sachen wie Kapitänslizenzen. Darf denen überhaupt ein Schiff fliegen? Gehört das Ding überhaupt? Das wird bei denen verwaltet.
Ich finde den Namen so ominös. Es ist gut und wichtig, dass du jetzt gerade im Detail erklärst, was die überhaupt machen. Denn das ist das Büro der Schiffe und Dienste. Das ist so, also marketingmäßig Bullshit. Aber wenn du eine Krakenorganisation sein möchtest, ist es perfekt. Schiffe und Dienste, Digga, frag nicht nach.
Was ist eigentlich, ihr Handwerk? Dienstleistung?
Ja, genau. Ja. Für was war diese Überweisung? Dienste.
Was machen Sie beruflich? Ich bin Boss.
Dienstleister. Ja, also Schiffe und Dienste, aber da geht es wirklich um Kartografie primär, sagst du.
Unter anderem. Also auch, du kriegst von dieser Organisation ein Datapad, was eigentlich im Endeffekt dein Fahrzeugschein ist, wo dann auch alles drauf ist. Und gegründet wurden die 18.000 Jahre vor Yavin. Also da war die Republik schon etabliert und alles, aber die sind da schon am Start gewesen. Und
das ist die älteste Behörde der Galaxis.
Ich weiß nicht, ob es die älteste Behörde ist, weil die Republik gab es ja schon, da gab es ja auch Behördenkram, aber das war die sogenannte Manifestationsperiode. Das heißt, wo die Kernwelten sich langsam so breit gemacht haben, neue Planeten besiedelt haben und dann sind die natürlich groß rausgekommen. Ganz klar, weil du hast mehr Bürokratie plötzlich. Oh, cool, da ist ein neuer Planet. Ihr braucht einen Raumhafen, ihr braucht NAV-Daten.
Ihr braucht Boss.
Ihr braucht Boss, ja.
Oh, Agent Kryos, schauen Sie mal. Zuständigkeit, hier und hier und hier. Oh, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Köstliche Zuständigkeit.
Und schon hast du sie alle.
Ja. Ja, die brauchen sicher Dienstleistungen hier.
Oh, Dienstleistungen, das machen wir. Und Schiffe.
Ja, kannst du also halt davon ausgehen, dass die, hey, wir verbreiten uns hier in der Galaxis, wir sind dabei, ihr braucht ja uns, weil sonst hat jeder sein eigenes System und dann gibt's Chaos.
Ja, wir brauchen ja eine Einheitlichkeit. Ja? Wir brauchen das USB-C der Schiffsservice.
Und wenn ich jetzt noch sage, dass es mehr oder minder ein Familienunternehmen ist, wird's schräg.
Ja, vor allem, wenn du sagst, dass das schon seit 18.000 vor Yavin gibt.
Das sind die Medici oder was?
Das ist immer ein Familienbetrieb hier.
Aber auch das Republik war Imperium, obwohl die sich dann imperiales Büro für Schiffs, hier, für Schiffsangelegenheiten genannt haben, die waren trotzdem unabhängig. Die haben mal kurz ein Rebranding gehabt und dann direkt mit der neuen Republik, dann später ging es wieder weiter.
Das heißt, die hatten genug Einfluss und Macht, dass selbst das Imperium gesagt hat, da kriegen wir jetzt keinen Fuß in die Tür.
Ja.
Abgefahren.
Deren Chef hatte unter Pro auch so ein Salacious nebendran hocken, weißt du? Der Antrag ist abgelehnt.
Also die IP-Positionen in dieser, ja ich sag mal Firma, die sind erblich. Das heißt, wenn du einmal einen Fuß in der Tür hast mit deiner Family, dann kannst du es direkt an deine Kinder weitergeben.
Abgefahren.
Läuft.
Ach genau, die machen auch so ein Rating für Raumhäfen. Das heißt, wenn die das absegnen, alles klar, das hier ist ein Boss-geprüfter Raumhafen, dann stellen die auch da hier so ein Büro hin, im Endeffekt.
Das sind die Michelin-Sterne.
Genau, das ist der Vergleich, den ich hier machen wollte. Und das Beste ist, du kannst auch sicher sein, wenn du einen Raumhafen anfährst, der das Boss-Zertifikat hat, dass du keine Mynox kriegst, wenn du da irgendwie dein Schiff kurz parkst.
Wir haben eine Anti-Mynox-Garantie hier. Das ist eine unserer vielen Dienstleistungen.
So, was den Einfluss angeht, die haben durchaus das Potenzial, diverse Konflikte zu beenden. Einfach durch ein Machtwort im Endeffekt. Es gab den, beziehungsweise wenn ich sage, den Konflikt ist falsch, es gab eine ganze Reihe von den sogenannten Al-Sakan-Konflikten, glaube ich insgesamt 7 Stück oder mehr, ich weiß gerade gar nicht mehr. Den ersten konnten die einfach beenden, indem die mir gesagt haben, hey Leute, wenn ihr weiter hier rumspinnt, dann geben wir euch keine Codes für die Hyperraumbojen, dann wisst ihr nicht, wo ihr hinfliegt. War nämlich der Grund für diesen Konflikt war, dass Coruscant bzw. die restlichen Kernwelten mit Al-Sakan Stress hatten, weil in Kernwelten war Wild-West-Stimmung. Die haben gesagt, okay, das neue Planet, bam, erster, meiner. Nächste, oh ja, hier, wir haben schon gesiedelt, sorry, ist meiner. Und die Al-Sakaner, die haben gesagt, das ist blöd, wenn sich hier dann alle ausbreiten, irgendwie total Chaos ist, können wir das nicht geordnet machen, die Dinger vergeben, vielleicht abstimmen, wer wie wohin will. Und dann hatten die halt Stress angefangen und hat das Boss gesagt, nö, ihr bleibt jetzt mal ruhig, wir machen das nach Wildwest von hier, weil das hilft uns mehr.
Oh, das ist aber ein gutes Argument, da machen wir mit.
Ey, du kannst doch keine Infrastruktur privatisieren, Mann. Aber offenbar doch. Also ich bin mit der Deutschen Bahn hergefahren. Es muss nicht funktionieren. Es reicht, wenn du der Einzige bist. Ja?
Hat auch den Hintergrund, weil dadurch, dass es dann Chaos war, da brauchst du ja irgendein Element, was eint. Im Sinne von, okay, ihr nehmt unseren Service. Dann waren die natürlich an dieser Wildwest-Claim abstecken. Ding waren die total mit drin. So, und die haben auch einen Konflikt komplett beendet. Es gab nämlich in der Zeit der Republik einmal die Pius-Dea-Periode. Das war eine Sekte im Endeffekt, ein Kult, der ultra humanozentrisch und xenophob war und auch mit jedem Alien irgendwo Stress angefangen hat. Der 40k-Fan wird gleich denken, Moment mal, das kenne ich irgendwo her.
Der Xenos muss gepurcht werden, habe ich mal gehört.
Ja. Also es war die Periode zwischen 11.965 und 10.966 vor Yavin. Da hat dieser Kult, der auch den Kanzler gestellt hat, der dann auch mit irgendwelchen Notfallverordnungen gemeint hat, hey, wir fangen jetzt Stress mit den Hutten an, mit denen, die sehen auch komisch aus. Das sind auch keine ganzen
Menschen. Die sehen auch komisch aus.
Wie viele Beine haben die, habe ich gefragt. Voll der Stress, ey.
Das war Conti Spex der Erste. Und
war er auch der Letzte?
Nee, das glaube ich bei 10, 11, ich weiß nicht, die Nummer nicht aufgeschrieben, aber der hatte ganz viele
Okay.
Also die haben richtig lang, 1000 Jahre lang Stress gemacht ungefähr.
1000 Jahre lang?
Ja, und die hatten auch Kathedralenschiffe. 40k, sage ich dann nur. Und dann haben die Folgendes gemacht, die haben gesagt, okay, Stress mit Aliens und sowas, Krieg ist schlecht fürs Geschäft aktuell.
Aktuell?
Wir geben euch mal Navi-Codes, aber ob die richtig sind, und die sind einfach irgendwo im wilden All gestrandet, fernab von allem, die sind wahrscheinlich irgendwo verhungert im All, und dann war diese Periode vorbei. Und danach haben die natürlich wieder... Was denn? So funktioniert das.
Ist okay, Alter.
Das ist nur jemand so, oh ja, da musst du hier rechts abbiegen und da ist die Brücke noch nicht fertig gebaut und okay. Das haben die gemacht und dann sind die gestrandet und dann war das vorbei mit dieser Periode.
Der zählt es so trocken.
Das ist genau das, was mich gerade so fertig macht.
Ja. Da haben die einen blinden Sprung quasi gemacht, sind im Nichts gelandet und dann halt verreckt, aber ja gut.
Wenn es einer verdient hat, dann doch die. Okay. Okay, das ist mein Lieblingsspezies. Und die Typen, die da vielleicht die auslöschen wollen würden, ja, die sind schon okay. Nee, also die haben diesen Konflikt beendet. Und um ein bisschen das wieder gut zu machen, so hey, wir Menschen, die Republik ist jetzt nicht mehr so. Da kam nämlich ein Huttenkanzler.
Oh nein, ja. Blotus der Hutte.
Blotus der Hutte, der kam direkt nach dieser Periode und das hat das alles wieder so entspannt. Und
der hat gesagt, warte mal, uff, das kriege ich mal schon hin.
Ja.
Der Regler.
Gibt
der
keine Regler. Xenophobie mehr jetzt hier in der Galaxie.
Ist so.
Blotus war ein Heiliger.
Ja, ich glaube auch, ja.
Der beste Kanzler ever, Mann.
Ich glaube, jetzt werden schon die ersten Blotus-Statuen demnächst gedruckt hier. Und so.
Das fehlt noch, ja.
Ich sehe schon Chris hier um die Ecke. Weißt du, so. Ich sehe es im Gesicht, Alter. Ja, Blotus-Schrein, check. Bitte mach,
ich möchte eine goldene Blotus-Statue.
Aus purem Gold.
Massiv. Aus Messing oder?
Da kommt gleich der Fräser, weißt du?
Jetzt kommen direkt die Spezifikationen, Alter.
Im Laptop, glaube ich, 3D-Drucker, alles klar.
Du, da wird nicht gefragt, spinnst du, da wird gefragt, wann. Und auf wann. Ist abgefahren.
Du wirst kaum glauben, ich bin fertig.
Wow.
Ich mach mal dein Segment, ich bin gespannt.
Ich kann dem nicht folgen, Leute. Also. Inhaltlich schon. Ich kann euch inhaltlich folgen, aber mit meinem Thema kann ich einfach nicht anstinken, denn ich habe vollkommen unterschätzt, wie krass jeder über den Scheiß Bescheid weiß.
Der hat gedacht, boah, das Judger, da haben die noch nie was von gehört.
Oh, ey, Kryos, ich habe hier eine 10 Jahre alte Filmtheorie aus YouTube gezogen, Mann, ne? Mach dein Thema, bereit das vor.
Ich habe ihm dann nur gesagt, er soll sich die Lego-Serie dazu mal angucken.
Ja, und das hat mich sauer gemacht, ey. Also wirklich, wie stell dir vor, du bist Berufsschwurbler wie Alex Jones und dann kommt jemand und macht sich lustig über deinen Spruch von wegen, die machen die Frösche schwul. Was mega easy ist.
Frösche schwul machen?
Ja, also kennst du das? Sich drüber lustig machen. Das Zitat von Alex Jones. Der Typ hat einen Vollschaden, ja, okay, aber da hat er recht gehabt. So, und genau so möchte ich euch heute begegnen. Mit hohem Blutdruck und
ich dachte, als schwuler Frosch, okay.
Woran nichts verkehrt wäre.
Ja, es ist 2024. Okay.
Ribbit.
Also, ja, die Darth Jar Jar Theorie. Ich möchte einfach hoffen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der da nicht so wirklich reingeschaut hat. Vor allem, weil es so albern wirkt. Ich erinnere mich, ich habe, als das frisch war, als das aufkam, bin ich darüber gestolpert, schon auf YouTube, habe das meinem Stammwirt erzählt und der wollte mir fast nichts mehr ausschenken. Der Grüße gehen raus an Aurel, riesen Star Wars Fan, ja. Der hat gesagt so, the fuck out of here with your Jar Jar Bullshit. Ja, also der hat das einfach nicht gefressen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was soll das eigentlich? Was ist das, diese Darth Jar Jar Theorie? Und zwar bezieht es sich primär auf das, was wir gesehen haben in Episode 1. Übrigens, wir gehen ja jetzt ins letzte Drittel. Ich möchte jetzt hier nochmal uns bedanken hier beim Gastgeber. Stars of the Galaxy hat mir hier ein Stormtrooper Lightspeed Pilsner in die Hand gedrückt. Und das mache ich jetzt auf euch, Leute. So. Ja, ich hatte die Wahl zwischen der Steckleiste und dem Heizer, aber.
Für die Leute, die gerade nur zuhören, ihr habt ein Bier aufgemacht, ist direkt übergesprudelt. Direkt über die Steckdosenleiste.
Aber hardcore, wirklich. Also,
das hätte ich dir an.
Mit Lichtgeschwindigkeit.
Ich habe noch nie aus einer 0,3er Dose so viel rausgesprudelt beim Aufmachen. Ja. Also wenn es jetzt nicht gebrezelt hat, ist in Ordnung. Ich habe es jetzt umgedreht. So. Also, es wird gebetet. Prost auf euch, wie gesagt.
Da fliegen die Tempotücher.
Der Wille war da.
Uns wurde gesagt, hier im Raum finden auch Junggesellenabschiede statt. Von daher.
Der wird schon öfters nach Bier gerochen haben, glaube ich.
Hier wurden ganz andere Sachen verschüttet. Episode 1 hat viele von uns geprägt wie kaum ein anderer Star Wars Film.
Der erste, bei dem ich im Kino war.
Ja, tatsächlich. Und die anderen habe ich immer nur auf VHS geschaut, so als Familienritual. Und da ist dann ein YouTube-Video rumgegeistert und auch diverse Foreneinträge und alles Mögliche, das so ein bisschen näher hinsieht und Episode 1 unter die Lupe nimmt. Und da gibt es so diverse Punkte, die Theorie unterstützen, dass Jar Jar Binks in Wahrheit ein Sith Lord ist, der im Hintergrund tatsächlich alle, nicht diverse, alle verdammten Strippen zieht. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, wie bei jeder Verschwörungstheorie, desto mehr stimmt der Kram. Ja? Dazu aber später noch Out-Universe-Informationen, die ihr, ja, ich sehe es, da brennt es schon in den Hirnkästen. Oh, ihr mal daneben, vergisst den Kern, Ding, Double Fact. Schauen wir mal, was draus wird. Also, Nummer 1. Erinnert ihr euch, als Jar Jar Binks das erste Mal ins Wasser gesprungen ist und diese riesige Olympia-Flickflack doppelter Rittberger-Tralala-Nummer hinlegt?
Klar, du bist der Nächste.
Absoluter Jedi oder Sith-Shit. Ja,
habe ich mir auch gedacht, was geht eigentlich mit dem? Der hätte auch einfach reingehen können. Nein, der macht einen Triple-Quattro-Flip einfach nach vorne und springt mega elegant. Der Typ, weißt du, der die ganze Zeit so durch die Gegend gerannt ist, von Qui-Gon noch irgendwie umgerannt wurde, damit er nicht überfahren wird. Und der springt dann wie der krasse Meisterathlet in diesen See rein. Was geht eigentlich?
Wenn du genau hinschaust, siehst du, wie Jar Jar einfach vollkommen unnütz im Weg steht, was das Talent von vielen Leuten ist, ja, das ist erstmal nicht verdächtig, aber er wirft sich tatsächlich Qui-Gon in die Arme. Also, ich bin schon voll im Schwurbelmodus, ja, aber man sollte glauben, der Typ kann keinen Fuß vor den anderen stellen und dann legt er eine Akrobatennummer nach der anderen hin. Und es hört nicht da auf. Ja, es geht auch weiter. In gefährlichen Situationen sehen wir immer wieder, wie Jar Jar Binks taumelnd durch irgendwelche Gefahrensituationen sich bewegt und dabei links und rechts einfach jeden kalt macht.
Also, ja, vor allem in der Schlacht am Ende gegen die Kampfdroiden, wo er, glaube ich, den höchsten Killscore hat.
Mit Abstand. Der legt die Hälfte dieser Armee lahm. Ja, vor allem auch mit seiner Boomer-Aktion. Und
die Bewegungen, die da verwendet werden, und das ist relativ offensichtlich und auch relativ transparent, vor allem wenn man sich auch ein bisschen das Making-of anschaut von Episode 1 und Hintergrundsachen, das ist eine Abwandlung von, ich glaube, Ji oder Zhao Quan. Ich weiß nicht ganz, mein Mandarin ist sehr, sehr eingerostet. Wir kennen es als Drunken Boxing, das uns von Jackie Chan in diversen Filmen sehr geil präsentiert wurde.
Drunken Master, oder?
Ja, genau. Mhm. Und der Drunken Boxing Style ist tatsächlich ein Kung-Fu-Stil.
Ernsthaft?
Ja, absolut. Das ist legitim. Und bei dem bewegst du dich halt relativ unberechenbar und vor allem wirkst du erstmal wie jemand, der gar nicht in der Lage ist zu kämpfen, weil du voll im Bierzeltmodus bist, offensichtlich. Dabei ist jede deiner Bewegungen kontrolliert und du hast das Zentrum deiner Masse und deine ganze Physik hast du voll im Griff und machst die Leute halt voll fertig. Und genau das bringt Jar Jar. Wirklich.
Ja, also dass der in der Schlacht nicht einfach erschossen wurde, ist ja auch schon ein Wunder, ne? Muss man mal einfach ehrlich sagen. Überall liegen tote Gungans darum, die dem Blasterfeuer anheimgefallen sind. Und er rennt darum, keine Ahnung, eben. Macht seinen Jar Jar-Quatsch, macht einen Haufen Kills.
Ja.
Macht irgendwelche Panzer zunichte,
ja.
und kriegt keinen Kratzer ab. Und ich denke, entweder der Kerl hat mehr Glück als Verstand, und zwar, das ist auch nicht schwierig, aber trotzdem.
Sturm.
Oder.
Erinnere dich an Obi-Wan, es gibt kein Glück.
Hm.
Das hat Obi-Wan gesagt in der alten Episode.
Da geht's los hier.
Ja, das ist ein bisschen schlimmes immer. Ich habe eine gute Haftpflicht, ist in Ordnung. Ja? Also keine Panik. Auf jeden Fall stecken wir den aus. Ja? Wo steckt der Fernseher, verdammt?
Das ist heiß gelaufen hier.
Obi-Wan sagt in der Originaltrilogie, es gibt kein Glück. Und Jar Jar Binks als Glückspilz, naa. Das Oder, das du gerade angeleitet hast, ja, fucking Machtbegabter. Ein Krieger. Aber einer, der sich hinter seiner Clownerie so gut zu verstecken weiß, dass er einfach alles durchziehen kann. Zum Beispiel sehen wir auch, dass er, und da wird es ein bisschen schwurblig, da denkt man sich am Anfang so, ah komm, ja, jetzt willst du echt die Theorie durchdrücken, Gedankenkontrolle und Gesten. Wenn Jar Jar in der Anwesenheit von Plot vorantreibenden Protagonisten ist, dann sieht man, immer dann, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wie Jar Jar, gut, wann gestikuliert er nicht? Ja, aber total oft gibt es eine Geste und dazu irgendwelche suggestiven Lippenbewegungen und da wird es gruselig. Total oft steht er im Hintergrund und während jemand etwas sagt, bewegen sich seine Lippen genau dazu mit. Und da wird es ein bisschen düster, da gewinnt man so ein bisschen den Eindruck von wegen Marionettenmeister und zwar über die Macht. Ja? Und Leute, das ist nicht einfach dahergelabert, das schaut euch den Film nochmal an. Ja? Es ist im Videomaterial. Des Weiteren, was auch so ein bisschen verdächtig ist, ja, so Plot vorantreibend, das ist einfach, dass Jar Jar von Anfang an die Autorität der Jedi vor Anakin untergräbt. Ja? Also nicht nur einmal. Aber er macht Anakin klar, dass man den Jedi nicht unbedingt blind gehorchen sollte und dass es einfach auch viel Blabla ist, den man nicht so... Ne?
Das macht er!
Ja, definitiv. Also er in einem klaren Fall macht er Anakin klar, dass Qui-Gon halt... Ja, komm, lass ihn labern. Oder, oh, die Macht, weißt du?
Oh ja, sicher, die Macht.
Ja, genau.
Stimmt, ja, du hast recht.
Des Weiteren, das finde ich ein bisschen hart, sagt er wortwörtlich, dass Padme heiß ist. Er setzt Anakin setzt er den Floh ins Ohr, dass Padme einfach voll die Schnecke ist. Das macht er. Er sagt wortwörtlich, sie ist heiß. Zu dem kleinen... Zu dem Frecker.
Das sagt er?
Ja.
Sag mal, was hörst du? Haben wir denselben Film geguckt? Ja.
Guck dir. She's a hot, sagt er.
Ernsthaft?
Ja.
Ist euch das aufgefallen? Nein. Da wird genickt und nein. Also ich hab's auch nicht gemerkt.
Okay.
She's a hot.
Ich finde das. Definitiv.
Krass.
Und... Er sabotiert offenbar das Schiff in Episode 1 nach der Flucht von Naboo. Es gibt einen Hinweis darauf. Jar Jar ist irgendwie so in einem Raum, ist der da am Rumfuhrwerken und wird von R2 erwischt. Und dann kommt R2 und rempelt ihn dann so an und Jar Jar so, ja, Droiden misstrauen Jar Jar Binks. Wie noch was. Wahrscheinlich deshalb, weil er sie nicht manipulieren kann.
Es gibt eine Deleted Scene, in der sieht man Jar Jar Binks, wie er in diesen Astromech-Hangar geht und an so einem Astromech da so ein bisschen rummacht und den vollkommen demontiert. Mhm. Irgendwie den Kopf abreißt und keine Ahnung, und steckt dann wieder drauf und keine Ahnung. Das Ding fliegt da auseinander. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Szene, aber in irgendeinem Bonusmaterial habe ich die gesehen. Ich sehe ein paar Leute nicken. Diese Szene existiert. Da wird er von Padme bei erwischt, glaube ich. Ja. Und R2 kriegt schon so Beklemmung, weil er gerade den Kumpel nebendran abgemurkst hat einfach.
Er hat ganz, ganz schlechtes Droidenkarma. Oder er beseitigt sie einfach, weil die sind für ihn und seine Pläne offenbar gefährlich. Weil ja, und eben, das ist auch mal so eine Sache, die höchst gradig verdächtig ist, denn das würde suggerieren, dass er die Bruchlandung auf Tatooine erzwungen hat, um Anakin und seine Plotline voranzubringen. Oh, das ist herrlich, wirklich. Der kurze Blick von Kryos so und ich so, ja, okay, ich bin gerade wirklich der Schwurbler in der Bar. er passt auf jeden Fall und das verdichtet so ein bisschen die Vermutung in das Konzept der hutzligen Kreatur am Wegesrand, das George Lucas schon relativ früh, ja, da steht er, unser Knecht, ja, dass George Lucas relativ früh im Rahmen seiner Interpretation der Heldenreise schon in den Fokus gestellt hat. Ja, das erste Beispiel ist eben auf der hellen Seite Yoda, der am Anfang total unscheinbar, hutzlig, witzig und auch nervig rüberkommt. Und man denkt sich so, ey, diese armselige Kreatur, ja, okay, in Ordnung, lebt halt, ne, leben und leben lassen, okay. Und dann stellt sich raus, dass er der Ultra-Shaolin-Meister ist. Jar Jar könnte das für die dunkle Seite sein, so die Theorie. Ja, man denkt erstmal so, hutzlige Kreatur, spricht komisch, ja, nervt ein bisschen, unscheinbar. Das hätte einen richtig guten Gegenpol zu Yoda gegeben, wenn man diese Jar Jar-Plotline wirklich weiter verfolgt hätte. Ja, und das ist das große Wenn, über das wir dann noch sprechen möchten. Also, was auch sehr, sehr stark auffällt, Jar Jars hochgradig verdächtiger und nicht gerade wirklich gut zu rechtfertigender politischer Aufstieg, der kometenhaft ist.
Ernsthaft, ja, stimmt. Leute. Vom Dorftrottel zum super heftig General zum Senator.
Ja, eben. Ja.
Das ist schon abgefahren.
Also, kurz vorher noch verbannt gewesen, weil er clumsy ist, weil er ein Tollpatsch ist. Deswegen wirst du verbannt.
Er hat halt gecrashed die Boomer von die Bosses, ja.
Also wenn du die Boomer von die Bosses crashst, dann denke ich, ist das ein Faktor. Aber vielleicht hatten die auch einfach Schiss vor dem Typen. Hm. Vor allem die politische Elite hat gecheckt, oh, irgendwas ist da im Argen. Und irgendwie fällt es auch auf, dass Jar Jar die ganze Zeit an Palpatine klebt wie das Fliegenpapier. Klar, beide sind von Naboo. Der eine trocken, der andere feuchter Planet, ja. Sie könnten nicht gleicher sein. Beide sind von Naboo. Deswegen sollte man glauben, ja, sie haben ja auch mehr oder weniger ein geteiltes Mandat. Ja, in Ordnung. Aber man kann auch das Argument voranbringen, dass Jar Jar eventuell der Strippenzieher über Palpatine ist.
Und spätestens in Episode 3, oder willst du darüber noch reden?
Ja, das kannst du gerne bringen, ja.
Spätestens in Episode 3 wird es ja relativ deutlich, dass Jar Jar Binks eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es zum Imperium kam, weil er den Weg frei macht. Er befürwortet, nee, das war in Episode 2, oder? Notstandsvollmacht. Das war in Episode 2. Da hat Jar Jar Binks mit seiner herzergreifenden Rede, die den ganzen Senat überzeugt hat, dafür gesorgt, dass Kanzler Palpatine mit den Sondervollmachten ausgestattet wird, die es ihm ermöglichen, eine Armee aufzustellen.
Und grinst so richtig breit.
Weil er sich denkt, oh, das habe ich aber gut gemacht, ja.
Ja, oder weil er sich denkt, es kommt alles zusammen, Sir. Hm. Ja, also, ich traue dem Typen nicht. Das war tatsächlich auch der nächste Punkt in meinen Notizen. Ey. Du bist voll im Thema. Ja? Also Hinweise und Anspielungen gibt es eben nicht nur in den Filmen selbst, sondern eben auch von Georgie Boy persönlich. Ja? Also George Lucas' am meisten genannte Zitat im Rahmen dieser Verschwörung ist Jar Jar is the key to all of this. Das ist ein sehr gut verbreitetes, bekanntes Zitat von George Lucas aus Making-of-Material bezüglich Episode 1. Jar Jar ist der Schlüssel zu all dem. Ich bin ziemlich davon überzeugt. Und übrigens auch der Schauspieler selbst, Ahmed Best, der Jar Jar verkörpert hat,
hat sich auch auf Twitter später, ne, Twitter ist ja ganz lange nach Episode 1 erst entstanden, noch geäußert mit einem Hashtag Revelation. Und es ist befriedigend, wenn man am Ende sieht, wie eine Plotline zusammenkommt, wenn alles so sich heraus verkörpert, wie es gedacht war und sich die eigene Arbeit dann gelohnt hat. Denn vergessen wir nicht, Jar Jar Binks war sowas von unbeliebt. Ja, also...
Oh ja, der hat ja auch einen richtigen Hate für diesen Charakter bekommen.
Ja, und Ahmed Best hatte auch nicht die beste Zeit, der Schauspieler, ja, obwohl der da wirklich einen hingelegt hat, finde ich. Die Figur des Jar Jar Binks ist nicht beliebt. Ja. Aber Jar Jar ist der Schlüssel zu all dem. Ist der ursprüngliche Gedanke und ich glaube, das wurde einfach verworfen.
Das eine Detail noch vergessen, er hat Sith-Augen, er hat auch diese gelben Augen.
Haben die andere Gungans nicht?
Wäre mir jetzt nicht ausgefallen, aber wahrscheinlich schon, aber es ist trotzdem lustig.
Kleines Detail.
Ah, du zerschwurbeln hart. Ja, warum nicht? Gib mir alles, was mich bestätigt. Ich will nur nichts Konträres hören. Das ist alles.
Was Konträres hätte ich allerdings auch.
Ja, also hau was.
Also, wisst ihr eigentlich was mit...
Das ist Unfug, ey. Du bist von den Medien gekauft.
Lügen, Kryos.
Ich werde von der Neuen Republik bezahlt, ja. wusstet ihr eigentlich, was aus Jar Jar Binks wurde? Also, ich zitiere jetzt mal den Film. Was ist jetzt eigentlich mit Jar Jar Binks? Was mit dem passiert nach Episode 3? Nach Episode 6, besser gesagt.
Hat er nicht irgendwo als Bettler geendet, irgendwo an den Straßen von Naboo?
So ungefähr. Der ist nach Theed zurückgegangen, der Hauptstadt des menschlichen Teils von Naboo, sag ich jetzt mal. Wobei, ich glaube, dass das da sehr pluralistisch wurde nach Episode 1. Und wurde dort verbannt. Das kennt er ja schon. Und warum? Warum wurde er verbannt? Er war ja immer ein Senator, er war im republikanischen, später im imperialen, aber nicht im neurepublikanischen Senat. Weil man gesagt hat, dass er für den Aufstieg des Imperiums mitverantwortlich ist.
Hauptverantwortlich, hätte ich gesagt.
Ja, und dann hat man ihn verbannt und Jar Jar Binks ist bettelarm in den Straßen von Theed geendet und hat dort als Clown die Kinder bespaßt.
Wann wurde diese Lore geschrieben?
Wann die geschrieben wurde, nach Episode 6. Nein, nach Episode 3, meine ich.
Das ist nämlich wichtig. Mhm. Ja, das ist nämlich tatsächlich für mich kein greifender Kontrapunkt, weil Georgie Boy aus irgendwelchen Gründen auch immer gesagt hat, ich muss diese Jar Jar Plotline verwerfen. Ich weiß nicht warum, welcher Deibel ihn geritten hat, aber die Plotline wurde fallen gelassen und das erklärt eine Menge holpriges Writing in den folgenden Filmen. In meinen Augen. Ich denke, die Zeichen dafür sind viel zu eindeutig, dass da was vorbereitet wurde, das einfach nicht durchgezogen wurde. Und das könnte damit zusammenhängen, dass Jar Jar, also dass sie so erfolgreich damit waren, den so hutzlig darzustellen, ja, dass er so unbeliebt war, dass man gesagt hat, wir können mit dem nicht weiter, wir können denen keine wichtige Rolle geben.
Ja, das funktioniert nicht. Man hat schon gemerkt, dass in dem Design von Jar Jar Binks unglaublich viel Herzblut reingeflossen ist. Und er war am Ende wahrscheinlich einfach zu überzeichnet.
Ja.
Na, und ich denke, wenn Jar Jar Binks beliebter geworden wäre, dann wäre Episode 2 und Episode 3, in Episode 3 hat er praktisch gar keine Rolle mehr gespielt und Episode 2 nur eine kurze.
Ja, und auch Count Dooku ist irgendwie so reingebastelt, finde ich. Ja, also, hey, ne, größter Christopher Lee-Fan überhaupt, den ihr im Raum finden könnt. Aber das wirkt wie so ein Frankenstein-Monster, der ganze Plot. Ich weiß nicht.
Das ist schon richtig.
Ich bin einfach misstrauisch.
Abgefahren.
Ja, also, Jar Jar, der Sith-Meister.
Nee.
Warum nicht? Ja? Es hätte funktioniert, wenn man es so weitergeschrieben hätte. Das ist alles, was ich sage. Informiert euch selbst.
Mic drop. Abgefahren.
Bei den Secrets statt Imperator einfach Darth Jar Jar.
Ja, wer weiß, ja. Also, der ist nicht tot.
Einfach neben Darth Vader. Anakin!
Wer hat jetzt verloren, ja? Also Jar Jar Binks, ne? Vielleicht wollte der ja da sein, als Bettler. Der war vorher auch schon mal verbannt.
Ey, wir müssen den Fernseher wieder zum Laufen kriegen.
Müssen wir, ja.
Ja, irgendwie so ein Trottel hat den. Hat den
ja, mein MacBook lädt auch schon nicht mehr. Das hat aber gemacht und dann war Feierabend.
Wir haben hier sicher noch eine Büchse, oder? Also, eine Büchse für den Strom, jetzt nicht so.
Bei mir ist es ich brauche
nur erstmal drauf trinke hier, was hier passiert ist. Nein.
Ja. Das war dein Lore-Segment?
Das war mein Lore-Segment, ja. Hast du den Applaus nicht gehört, Mann? Ging ab?
Das war auch eher ein. Das war dein Lore-Segment?
Das ist korrekt.
Das war keine Frage, sondern eine Aussage.
Oh, verzeihung.
Habe ich vielleicht falsch intoniert, Herr Deutschlehrer?
Ja, nee, du hast nicht mit dem Verb begonnen, also war das auch keine Ja-Nein-Frage. Also der Fehler liegt bei mir.
Vielen Dank. Mhm. Einmal habe ich recht. Gut. Wir noch nicht klatschen? Noch nicht?
Krieg mal die Beute in den Griff, Kryos. Ist ja schlimm.
Ja. Alles gut. Ich also weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind.
12.16 Uhr.
16, da sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Gut, es wird jetzt gleich im Anschluss hier noch ein Quiz stattfinden. Wir brauchen gleich nochmal eine kurze Pause, um die Technik wieder zum Laufen zu kriegen. Die wird nicht so lange sein.
Oh, war Misa das?
Nur überhaupt keine Absicht.
Du wirst verbannt. Aber bevor wir jetzt gleich hier fertig machen, unser lieber Chris hat noch ein kleines Geschenkchen übrig.
Da fallen deine Karten schon runter. Irm hat gecrasht, die Boomer von die Bosses hier.
Nehmt euch bloß in Acht, Leute. Ich hab auch Großes vor.
Oh, wird das jetzt live übergeben? Mhm. Was ist ein sexy Ding?
Los, zeig's mal die Kamera.
Du musst es in die zeigen, unsere ist ausgestiegen.
Das war auch nicht ich.
Nee.
Das ist ein Mikrofunsel, ey. Und das ist noch funktional. Richtig cool. Ein Datacrons Mikrofon.
Der Live und ich, wir haben ja auch eins. Die sehen aber alle ein bisschen anders aus, was ich total cool finde.
Ist das für mich?
Ja, klar.
Was?
Das ist für dich.
Also er ist der Knecht hier und dann das da. Dafür kriegst du aber was, ey, dass das klar ist. Ne? Das wird ausgezahlt.
Der zeigt dir einfach den Finger.
Da hat er mir... zeigt mieser Stinkefinger. Das ist der billigste Gag, den du machen kannst, Jar Jar Interpreter. Das soll ich aufhören, ey.
Du darfst deine Daumen behalten.
Ja klar, die braucht er, muss ja weiter werken, ja? Ey, vielen lieben Dank, mega krass, absolut gestört. Da kommst du näher. Und meins hat so einen SIF-Respirator oder. Mhm. Ja?
Wenn er genau guckt, mal los.
Mhm. Ach, ernsthaft! Das erkenne ich halt nicht, weil ich nicht fit genug bin, aber ja, krass. Nee, super, Dankeschön. Riesensache.
Da ihr jetzt alle so schön hier dabei seid und auch so viele Menschen hoffentlich zuhören oder zugucken, das wird nicht unser letztes Live-Event gewesen sein. Wir hatten jetzt ein paar technische Schwierigkeiten. Kein Mensch konnte ahnen, dass uns ein Mikrofon ausfällt. Jetzt hat sich unsere Kamera, auf die ich gerade zeige, die das nicht aufnimmt, auch noch verabschiedet. Zum Glück läuft da ein. Ich hoffe, dass das auch irgendwo gespeichert wird. Beim nächsten Mal läuft es hoffentlich ein bisschen runter, aber das war jetzt einfach Lehrgeld.
Hey Leute, wir sind alle hier, oder?
Ja, ich würde auch sagen, beim ersten Mal, dass sowas stattfindet, dürfen Dinge schief gehen, glaube ich.
Das ist eine Live-Show, Fokus ist auf live.
So sieht's aus, da ist der live. Gut, soll ich uns rausbringen? Das ist doch Quatsch, wir sind doch drin.
Ja. Wir kommen da nicht durch.
Also, ich wink jetzt einfach mal in die Kamera und signalisiere damit, dass wir die Aufnahme beenden. Wir freuen uns schon auf viele, viele weitere Live-Aufnahmen. Bis bald. Grüß Gott.
Ciao, ciao.